ein Brief an eine Versammlung, die in einem guten Zustand war, wo der Apostel vieles anerkennen kann. Und doch hatte das Auge des Hirten Paulus etwas gesehen, was ihm Sorge machte. Und das war die Tatsache, dass sie nicht einerlei gesinnt waren. Da gibt es zwar in Kapitel 4, glaube ich, oder 3 oder 4, dieses krasse Beispiel von den zwei Schwestern, die da genannt werden. Aber das war nicht das Einzige. Wenn du den Brief mal daraufhin untersuchst, in fast jedem Kapitel kommt er auf diesen Punkt zu sprechen. Einerlei gesinnt zu sein, dieselbe Liebe haben und so weiter. Und das schreibt er auch hier den Gläubigen in Rom. Das sollte sie kennzeichnen, diese selbe Denkweise vor dem Herrn. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Ja, sie sollten nicht auf hohe Dinge sinnen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Das kann sich sowohl auf Personen beziehen, als auch auf die Dinge, wie Fußnote deutlich macht. Ich lese mal einen Vers, aus den der Prophet Jesaja anführt, in Jesaja 47. Jesaja 47, Vers 10, in der Mitte. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt. Und du sprachst in deinem Herzen, ich bin es und gar keiner sonst. Das war die Haltung, die er da schildert. Jemand, der auf hohe Dinge, es gab überhaupt niemanden, der so toll war wie er. Ich bin der Größte, der Tollste. Er sagt, das sollte nicht das Kennzeichen eines Christen sein. Nach oben zu streben, es in dieser Welt zu irgendeinem Ansehen oder zu irgendwas zu bringen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Wir haben ein Beispiel dafür im Worte Gottes aus dem Alten Testament, das wird uns aber im Neuen Testament in Hebräer 11 beschrieben. Deswegen lese ich das auch mal aus Hebräer 11. Es geht um Mose in Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, dem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Das war ein Mann, der nicht auf Hohes gesonnen hat. Er hatte die Chance, Sohn der Tochter des Pharao, einen der höchsten Posten, die er in Ägypten hätte kriegen können. Und er sagte dann Danke. Ja, wieso das denn? Wie kann man so eine Chance ablehnen? Man hätte ja sogar noch fromme Gründe dafür finden können. Vielleicht kannst du deinem Volk Israel viel besser helfen, wenn du da oben in Ägypten regierst und so. Aber nein, er wählte den Platz mit den Niedrigen, mit diesem Sklavenvolk. Und warum? Weil er einen klaren Blick hatte für die Welt, für Ägypten, ein Bild der Welt, in der er sich befand. Er spricht davon, dass er dieses Ungemach mit dem Volke Gottes vorzog, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Er sagt erstens, alles hier in Ägypten trägt den Stempel der Sünde. Das ist in der Welt auch so, nur machen wir uns darüber manchmal keine Gedanken. Zweitens sagt er, ich weiß sehr wohl, dass die Sünde auch einen Aspekt hat, der für mein Fleisch anziehend ist. Er spricht von dem Genuss der Sünde. Brutalität, Mord, Totschlag ist auch Sünde, aber da schreckt ja auch der natürliche Mensch vor zurück. Aber darum geht es ja nicht, sondern was sich da auf dem Hof des Pharao abspielte, da waren durchaus Dinge bei, die für das Fleisch anziehend waren. Aber, sagt er, dieser zeitliche Genuss, dieser Genuss, der ist nur zeitlich. Das ist vielleicht mal für ein paar Stunden irgendein Genuss, aber dann ist das vorbei. Und wenn das vorbei ist, dann kommt das böse Erwachen. Und er sagte, das ist nicht das, was ich will, sondern ich will den Weg mit diesem Volk Gottes gehen. Denn er schaute auf die Belohnung. Er sagt, es gibt einmal eine Belohnung für einen Weg, treu mit ihm zu wandeln, wie wir gesungen haben, dafür gibt es Belohnung. Und dann sind wir auch bereit, den Weg zu gehen, den das bedeutet, und auf andere Dinge zu verzichten, die scheinbar uns angeboten werden als die tolle Chance. Aber er sagt nein, er wollte nicht auf die hohen Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Warum nicht? Das will ich aus Sprüche 26 lesen. Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Das heißt, für so einen Mann ist ein hoffnungsloser Fall. Selbst der Tor ist noch eher zu erreichen als jemand, der glaubt, er wüsste alles und alles besser und überhaupt sei er besonders klug. Er sagt, seid nicht klug bei euch selbst. Das bringt überhaupt nichts. Das ist so hoffnungslos und sollte erst recht nicht das Leben eines Christen kennzeichnen. Vergeltet niemals Böses mit Bösem. Ja, sagt euch, wird natürlich in der Welt so manches widerfahren, was böse ist. Aber ihr sollt nicht das Böse mit dem Bösen vergelten, sondern ihr sollt an etwas denken, was der Psalmist im Psalm 103 zum Ausdruck bringt und die Erfahrung natürlich jedes Christen ist. Psalm 103, Vers 10. Er, also Gott, hat uns nicht nach unseren Sünden getan und nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Er sagt, wir haben ja selbst erlebt als Christen, dass Gott uns nicht nach unseren Sünden vergolten hat, sondern dass er uns vergeben hat. Und jetzt sollen wir natürlich, wenn uns Böses widerfährt, dasselbe auch nicht mit Bösem vergelten, mit gleicher Münze sozusagen zurückzahlen. Nicht das, was einen Gläubigen kennzeichnet. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Einerseits sind wir oft sehr bedacht darauf, was die Menschen über uns denken, wenn es nicht angebracht ist. Da macht uns das unheimlich viel aus, wenn wir jetzt für den Herrn Zeugnis ablegen, oh, was denkt er dann von mir und was weiß ich. Aber andererseits, wo wir sehr wohl danach fragen sollten, da tun wir es dann nicht. Ne? Ob da unser Verhalten ehrbar ist vor allen Menschen. In 1. Korinther 5, wo es darum ging, eine Sünde inmitten der Versammlung zu beurteilen, da war die Rede davon, dass jemand in einer Sünde lebte, wie sie nicht einmal unter den Ungläubigen vorkam. Damals, heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber damals war das so, das war selbst in den Augen der Ungläubigen schon ein Skandal, geschweige denn unter Gläubigen. Paulus hat immer dieses Anliegen gehabt. In Apostelgeschichte 24 sagt er das einmal. In Vers 24, Vers 16. Darum bemühe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Er wollte mit einem Gewissen leben, wo er sich nichts vorwerfen musste, vor Gott natürlich zuerst mal, aber auch vor den Menschen. Dass das ehrbar war und nicht in den Augen der Menschen schon als unehrenhaft empfunden wurde. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ein weiteres Kennzeichen des Gläubigen, der selbst Frieden mit Gott besitzt, sollte darin bestehen, auch mit den anderen Menschen in Frieden zu leben. Wie will man ein Zeugnis sein für den Herrn, wenn man ständig mit seinem Nachbarn sich streitet über irgendeinen Baum, der nicht so steht, wie ich den gerne hätte oder sonst was? Dieser Wunsch oder dieses Verlangen, in Frieden zu leben, wird durch zwei Bedingungen eingeschränkt. Und das erste, die erste Bedingung ist, wenn möglich. Es gibt vielleicht Situationen, wo das nicht möglich ist. Aber sie sagt, wenn es möglich ist, dann solltet ihr danach streben. Und die zweite Einschränkung, so viel an euch ist. Logischerweise, wenn da zwei beteiligt sind, liegt es immer nicht nur an einem, sondern an zweien. Aber was ich tun kann, soll ich dazu beitragen, zum Frieden. Kann immer noch sein, dass der andere damit trotzdem keinen Frieden will, dann liegt es nicht mehr an mir. Aber wenn ich so vieles an mir liegt, sollte ich doch jemand sein, der Friedensstifter ist, der nach Frieden sucht. Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir sehen also immer wieder, es geht um die Situation, dass wir in einer Welt leben, wo es Widerstand gibt. Wie verhalten wir uns jetzt denen gegenüber, die uns entgegenstehen? Auch hier ist die Situation, dass mir etwas widerfahren ist, was eine Ungerechtigkeit. Und dann sagt er, wir sollen uns nicht selbst rächen, uns selbst Recht verschaffen, sondern gebt Raum dem Zorn. Hier stellt sich natürlich die Frage, wessen Zorn hier gemeint ist. Es gibt ja theoretisch drei Möglichkeiten. Es kann mein Zorn sein. Dann würde diese Stelle bedeuten, dass ich den verrauchen lasse und dann ist die Sache eben aus der Welt. Es kann der Zorn des anderen sein, auf mich. So nach dem Motto, der Klügere gibt nach, gehe ich zur Seite und er verpufft ebenfalls. Aber das beides hier nicht gemeint, sondern es geht um den Zorn Gottes. Immer im Römerbrief, wenn von Zorn die Rede ist, kommen, gibt ein paar Stellen, ist immer der Zorn Gottes gemeint. Und das macht ja auch der nächste Vers klar, der dort zitiert wird aus dem Alten Testament, aus 5. Mose. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Zu diesem Thema des Zorns im Leben eines Gläubigen lese ich jetzt nochmal einen etwas anderen Aspekt aus Epheserbrief, Kapitel 4. Bekannter Vers. Epheser 4, Vers 26. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt nicht Raum dem Teufel. Da steht jetzt, also ich will mir erst sagen, was da nicht steht. Da steht nicht, zürnt und sündigt nicht. So nach, also wir sollen nicht zürnen und nicht sündigen. Sondern dieser Vers, das heißt, wird ja im Deutschen durch das Komma deutlich, zürnt ist also eine positive Aufforderung, dass es Situationen gibt, wo Zürnen oder Zorn angebracht ist. Ein gewisser heiliger Zorn über die Sünde. Aber da fügt der Geist Gottes sofort hinzu und sündigt nicht. Weil bei uns immer die Gefahr besteht, dass wir sehr schnell fleischlich werden und dann ist es doch wieder Sünde. Bei dem Herrn Jesus war das anders. Bei ihm gab es das immer nur in Vollkommenheit. Wir lesen einmal von ihm in einer Synagoge. Er blickte auf sie umher, ist übrigens eine von den Stellen, die ich heute Mittag erwähnte. Er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihres Herzens. Das war ein Zorn, der völlig heilig war und gleichzeitig diese Betrübnis, dass diese Menschen so verstockt waren. Bei uns ist das leicht eine Gefahr, deswegen werden wir aufgefordert, nicht zu sündigen in so einer Situation. Und dann steht da noch, hinter die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Meistens wird die Bibelstelle ja Eheleuten angeraten am Abend, bevor sie zu Bett gehen, dass sie da sich wieder vertragen und dann kein Zorn da bleibt und sowas. Und die Sonne untergeht, ist ja auch schön, aber darum geht es hier nicht, um die Ehe. Sondern es geht darum, dass Zorn im Leben eines Gläubigen sowas Unnatürliches ist, dass er das überhaupt nicht, ich sag mal, pflegen soll. Ja? Und auch wenn das vielleicht mal notwendig sein sollte, soll das auch sehr bald wieder beendet sein und nicht etwas sein, was man in den nächsten Tag noch mitschleppt oder was, bevor die Sonne untergeht, denn weil das nicht etwas ist, was den Gläubigen kennzeichnet. Gebt nicht Raum dem Teufel, sonst ist nämlich der Teufel der, der das benutzen kann, uns in eine falsche Richtung zu lenken. Hier in Römer 12 geht es darum, dass wir überhaupt nicht rächen sollen, sondern dem Zorn Raum geben, das Gott überlassen. Und Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Dieses Wort haben wir jetzt schon ein paar Mal hier in dem Kapitel gehabt, das Wort vergelten. Es ist so, in unserem deutschen Sprachgebrauch Heutzutage hat das Wort vergelten einen negativen Klang. Vergeltungsschlag, nicht? Da muss man zurückschießen, wenn der eine von da und so. Das Wort vergelten ist aber neutral. Es kann sowohl positiv als auch negativ sein. Paulus benutzt es zweimal im 2. Timotheusbrief in beiden Bedeutungen. In 2. Timotheus 4, da schreibt er zuerst in Vers 7, ein bekannter Vers, 2. Korinther 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Er sagt, es wird für das, was ich für den Herrn getan habe, einmal eine Vergeltung geben durch den gerechten Richter. Das heißt also eine Belohnung, eine Anerkennung durch den Herrn. Aber dann schreibt er später in demselben Kapitel, Vers 14, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Da gab es einen Mann, da sagt Paulus, der hat viel Böses, hat er mir getan. Aber, sagt Paulus, das ist nicht meine Sache. Der Herr wird ihm vergelten, das kann ich dem Herrn überlassen. Du, Timotheus, musst zwar dich in Acht nehmen vor dem, der Mann ist gefährlich, aber ich muss nicht mich um den Mann kümmern. Das macht der Herr zu seiner Zeit. Da bedeutet Vergeltung natürlich, dass er auch für sein Böses, was er getan hat, von dem Herrn eine entsprechende Vergeltung empfangen wird. Dann wird nochmal aus den Sprüchen etwas zitiert am Ende unseres Kapitels. Wenn der Feind hungrig ist, soll man ihm zu essen geben. Wenn er durstig ist, zu trinken, um feurige Kohlen auf sein Haupt zu sammeln und damit das Böse mit dem Guten zu überwinden. Würde man sagen, ja, das macht doch kein Mensch. Im Krieg dem Feind auch noch helfen und dem noch was zu essen geben. Und das ist doch schlecht. Man muss ihn doch irgendwie vernichten oder sonst was. Allerdings, und das will ich zum Schluss dann nochmal lesen, gab es eine Begebenheit im Alten Testament, wo das Volk Gottes genau das getan hat. 2. Könige 6. Wir lesen jetzt mal einen etwas längeren Abschnitt bis Vers 8 bis 23. Und der König von Syrien führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sprach, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizugehen, denn dort kommen die Syrer herab. Und der König von Israel sandte an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt, vor dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Und das geschah nicht einmal und nicht zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien über diese Sache beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen, könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel ist? Und einer von seinen Knechten sprach, nicht doch, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet, der in Israel ist. Tut dem König von Israel die Worte kund, die du in deinem Schlafgemach redest. Da sprach er, geht hin und seht, wo er ist, und ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet und gesagt, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Wagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe, ein Heer umringte die Stadt und Pferde und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Aber er sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, tu doch deine Augen auf, dass er sehe. Da tat der Herr die Augen des Knaben auf und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa her. Und sie kamen zu ihm herab und Elisa betete zu dem Herrn und sprach, schlage doch dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach den Worten Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies nicht die Stadt. Folgt mir, ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, tue diesen die Augen auf, dass sie sehen. Da tat der Herr ihnen die Augen auf und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sprach zu Elisa, als er sie sah, soll ich schlagen? Soll ich schlagen, mein Vater? Aber er sprach, du sollst nicht schlagen. Würdest du sie schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er bereitete ihnen ein großes Mahl und sie aßen und tranken und er entließ sie und sie zogen zu ihrem Herrn und die Streifscharen der Syrer kamen seitdem nicht mehr in das Land Israel. Das ist so eine Begebenheit, wo der Feind plötzlich in der Hand Israels ist und der General natürlich, was klar, der sagt, das, jetzt müssen wir die schlagen, das ist die Chance. Und Elisa sagt, nee, wenn du die jetzt schlägst, dann kommen die wieder. Dann werden die Militärausgaben noch mal ein bisschen erhöht und dann kommen die irgendwann wieder. Nein, du musst ihnen was zu essen geben und dann schickst du sie nach Hause. Das macht er auch völlig widersinnig nach militärstrategischen Gesichtspunkten, aber der macht ihnen was zu essen und die essen und ziehen weg. Und was war das Ergebnis? Sie kamen nicht mehr in das Land Israel. Er hat also durch das Gute, das Böse, das die Syrer tun wollten, überwunden. Indem er ihnen genau das getan hatte, was hier in Römer steht. Er hat ihnen Essen und Trinken vorgesetzt, er hatte sie gut behandelt, mit dem Ergebnis, dass das Böse, was sie eigentlich vorhatten, nicht mehr ausgeführt wurde. Sie kamen nicht mehr. So kann der Herr uns das eben schenken, dass wir durch unser Verhalten den Menschen gegenüber, die uns vielleicht Böses wollen, das Böse mit dem Guten überwinden, das sollte das Kennzeichen eines Gläubigen sein. Wir sehen also am Ende in diesen Kapiteln eine Fülle an kurzen Sätzen, kurzen Aufforderungen für unser Verhalten. Leicht zu verstehen, aber die Umsetzung ist halt das Problem. Und sicher kann man über jeden dieser einzelnen Ausdrücke nochmal weiter nachforschen, denn was wir hier tun, wenn wir einen Vortrag halten, ist ja nur Appetit anregen. Wir können nie in der zur Verfügung stehenden Zeit sämtliche Aspekte abhandeln, wollen wir auch gar nicht. Sondern wenn du dich dann hinsetzt und schreibst das vielleicht mal alles, alle einzelnen Tätigkeiten auf und untersuchst sie nochmal in der Schrift, was darüber gesagt wird, dann wird das sicherlich ein nützliches Bibelstudium sein. Das Abschreiben, ich meine, ist so unmodern, aber kann ich trotzdem empfehlen, vom Effekt des Behaltens. Ich komme ja noch aus der Zeit BC, ja, Before Computers, und da habe ich noch mit einer Konkordanz gearbeitet. Da musste man das alles rausschreiben. Ne? Heute haust du ein paar Mal in den Computer und da hast du eine ganze Liste ausgedruckt und dann wirst du wahrscheinlich nicht viel von behalten, weil die Hefte ist dann ab oder was du damit machst, weiß ich ja nicht. In meinem Lehrgang haben meine Studenten immer gesagt, ja, können Sie uns nicht mal Ihre Unterlagen geben, warum müssen wir sie mal abschreiben, was Sie da haben? Ja, sei Leute, schreibt das mal schön ab. Wir machen hier nicht studentischen Dreikampf, empfangen, lochen, abheften, sondern ihr sollt das schon mal schön abschreiben. Ihr sollt euch das ja einprägen. Und das ist auch immer noch so, mit Gottes Wort und was wir da so studieren, das Abschreiben, prägt sich das viel mehr ein und hat dann auch eine entsprechende Wirkung für unser Glaubensleben.